Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 7 und 8 von Love is Blind.
Let's go! Hallo aus Mexiko. Ich habe eine neue Position im Vergleich zur letzten Folge. Und es ist wild. Es ist wild. Das Internet ist wirklich nicht gut an den Orten, an denen ich bin. Aber ich habe wieder den Spot herausgefunden, an dem es noch am besten ist und hoffe, das geht hier alles gut.
Wir werden auf jeden Fall, wenn die Folge rauskommt, werde ich in unsere Instagram-Story das Bild posten, was du mir geschickt hast, von dem grünen Stuhl, auf dem du gerade sitzt.
Der ist halt so winzig und ich habe den hier richtig rumbewegt, mindestens 20 Minuten lang, um die Stelle zu finden, an dem es am wahrscheinlichsten ist, dass unsere Aufnahme nicht abbricht. Aber lass uns sehen.
Falls ihr die Folge von gestern noch nicht gehört habt, wo wir Folge 5 und 6 besprechen, dann solltet ihr auf jeden Fall mal zurückgehen und die euch als allererstes auch nochmal anhören. Dann wird euch auch klar, worüber wir hier reden, nämlich darüber, dass Franzi gerade eigentlich in Mexiko ist. Und wir haben uns das irgendwie so easy vorgestellt. Wir haben gesagt, du nimmst dieses Mikrofon mit. Wir hatten natürlich auch geplant, dass wir es vorher ausgiebig austesten, wie das alles funktionieren wird und so weiter und so fort. Es hat in der Praxis irgendwie nicht geklappt und wir haben dann erst irgendwann nachts mit der Zeitverschiebung, als wir aufnehmen wollten, festgestellt, dass es technisch doch alles gar nicht so easy ist, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ich glaube, es gibt auch wenig Formate, für die wir so sehr alles geben würden, oder?
Definitiv. Also ich glaube, für viele andere Formate hätte ich gesagt, Dina, ist es einfach drauf scheißen. Wir müssen jetzt einfach diese Pause einlegen, über die wir seit ungefähr einem Jahr sprechen.
Und Franzi, bis jetzt hat es mich einfach auch gar nicht enttäuscht. Ich finde, dieser Batch, Folge 7 und 8, da ist auch schon wieder so viel los. Und ich finde, und das ist ja generell, was ich an Reality-TV so geil finde, dass da so viele Themen aufgegriffen werden, die, glaube ich, ganz viele von uns beschäftigen. Und jetzt in Folge 7 und 8, das ist ja ein großes Thema, sind auch die Schwiegereltern, die kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Paare ein Thema ist. Und ich habe mich gefragt, ob ich dich so ganz frech fragen darf. Wie sieht's bei dir aus?
Es kam bei mir immer ganz auf die Schwiegereltern an. Ich hatte schon verschiedenste Schwiegereltern. Ich habe das Gefühl, ich bin schon so ein Mensch, den die Schwiegereltern mögen. Da mache ich mir immer keine Sorgen. Aber es kann, je nachdem, wer da vor einem sitzt, auch einfach zäh werden. Ich versuche immer, oder ich finde das eh ganz, ganz wichtig, dass man sowohl in der eigenen Familie als auch in der Familie, in die man dann reinkommt, dass man da Grenzen hat und dass man die auch klar mit der Partnerin abspricht und sagt, weiß ich nicht, meine Grenze ist, wir können jetzt 3 Stunden was mit deinen Eltern machen, aber dann ist es auch okay. Und ich finde das auch tatsächlich eine absolute Red Flag oder für mich eine sehr starke Red Flag, wenn die Person, die ich date, nicht von der eigenen Familie gelöst ist. Also wenn ich merke, dass es der super schwer fällt, Grenzen der eigenen Familie gegenüber zu setzen. Und ja, an all das habe ich gedacht, als ich gesehen habe, wie der Cast jetzt die Schwiegereltern kennenlernt. Krass.
Ich habe ein paar Fun Facts dir mal rausgesucht zu Schwiegereltern. Ich habe eine Studie gefunden, das fand ich ganz spannend, weil die sich da einmal gefragt haben, okay, streiten die Leute wirklich so oft mit ihren Schwiegereltern? Weil das ist ja schon so dieser Stereotyp, dass vor allem Schwiegermütter schwierig sind. Die werden ja oft auch mal so als Schwiegermonster bezeichnet. Und auf jeden Fall haben die in der Studie sich gefragt, okay, streiten Leute sich wirklich so viel mit ihren Schwiegereltern? Und was halt viel, ne? Das muss ja auch eine Baseline geben. Deswegen haben die so verglichen, streiten Menschen sich mehr mit ihren Schwiegereltern als mit ihren eigenen Eltern? Und da haben die gefunden, dass sowohl Männer als auch Frauen berichtet haben, dass sie mehr Konflikte mit ihren Schwiegermüttern als mit ihren eigenen Müttern hatten. Und Mütter gaben an, dass die mehr Konflikte mit ihren Schwiegertöchtern als mit ihren eigenen Töchtern hatten.
Krass, hättest du mich vorher gefragt, hätte ich gesagt, das ist ein absoluter Mythos. Und das, also ich streite mich auf jeden Fall sehr viel mehr mit meiner eigenen Familie als mit Schwiegereltern. Weil ich auch da immer finde, das ist irgendwie gar nicht so mein Place. Aber spannend, dann ist das anscheinend ja gar kein Mythos. Dann ist das vielleicht ja für viele Menschen so.
Ich könnte mir vorstellen, dass mit seinen eigenen Eltern über die Zeit entwickelt man ja auch einfach so Dynamiken und vielleicht auch im besten Fall Strategien, um irgendwie gut miteinander klarzukommen. Im besten Fall kennt man die ja schon ein paar Jahre. Schwiegereltern ja aber nicht. da entwickelt sich ja erstmal dann so eine ganz neue Dynamik. Man muss sich irgendwie kennenlernen, man muss gucken, wie kommunizieren alle miteinander, wie streiten wir vielleicht auch, welche Grenzen haben wir. Man muss diese ganzen Sachen nochmal neu ausloten. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass deswegen da einfach auch ein riesiges Konfliktpotenzial ist. Ich habe noch ein paar ganz spannende Sachen von einer Professorin gefunden, die heißt Terry Apter. Das ist, glaube ich, deren, und diese ganze Schwiegerfamilie-Sache ist, glaube ich, so eins deren Spezialgebiete. Und die hat gefunden, so, die hat mehrere Studien dazu gemacht und hat die unter anderem gefunden, dass 60% der Frauen, also in ihren Studien, die gemacht habe, da haben die angegeben, dass die Beziehung zu ihrer weiblichen Schwiegermutter langfristig Unzufriedenheit und Stress verursacht. Das fand ich ganz schön viel.
Okay, krass. Hat die ein paar erklärende Sachen noch gemessen?
Sehr gute Frage. Die hat zum Beispiel auch gefunden, dass 2/3 der Schwiegertöchter, dass die glauben, dass die Mutter ihres Mannes häufig eifersüchtige mütterliche Liebe gegenüber ihrem Sohn zeigte. Also ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich eins der häufigen Probleme ist. Vor allem in dieser Schwiegermutter-Schwiegertochter-Beziehung. Spannenderweise, ich habe weniger Research gefunden zu Schwiegersohn-Schwiegervater-Beziehungen. Über die gibt es auch gar nicht so richtig kulturelle Stereotype, oder?
Eigentlich nicht, obwohl ich das mega spannend fände, weil es ist nicht so, dass es eigentlich, also ich meine, traditionell ist es ja auch so, dass mit der Eheschließung der Vater, der die eigene Tochter dem Mann übergibt, ist ja auch total crazy. Und eigentlich müsste ja allein das schon so dieses Eigentumsding vielleicht zu Konflikten führen. Aber vielleicht ist es auch einfach nicht so, weil da so das Altertümliche ist, okay, Eigentum ist übergeben und bye.
Das könnte ich mir total gut vorstellen, dass das vielleicht gerade das ist, was dazu führt, dass es da nicht so viel Stress gibt. Weil sich der eine Mann dann halt denkt, so, okay, die ist jetzt dein Problem, was auch immer, ich ziehe mich da raus. Wenn man sich das historisch anguckt, ne, war das ja schon auch so, dass bei einer Ehe die Frau ihre alte Familie hinter sich lässt, auch namenstechnisch, und in die neue Familie eintritt. Und dann macht es ja schon Sinn, dass da auch einfach viel mehr Konfliktpotenzial ist in der neuen Familie, in die du anscheinend eintreten musst, als dann jemand haben würde von einer alten Familie, die hinten gelassen wird.
Ja, und die Dynamik zwischen Müttern und Söhnen ist ja auch nochmal total spannend, generell. Also wenn wir uns angucken, wie Jungs und dann Männer eben oft gelöst sind, ist das ja auch häufig gar nicht so gut, ohne Wertung oder vielleicht auch mit ein bisschen Wertung, dass eben da ganz alte Dynamiken häufig noch vorherrschen.
Ich glaube, es wäre halt total spannend, diese Daten zu vergleichen mit Daten von nicht-heterosexuellen Paaren. Der Großteil dieser Zahlen, die ich gefunden habe, die basieren natürlich auf heterosexuellen Paaren. Und mich würde wirklich mal interessieren, wie das aussieht bei nicht-heterosexuellen Paaren. Da müsste mal jemand eine Studie zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass es da um einiges weniger Konfliktpotenzial gibt.
Bin ich mir nicht ganz sicher. Weil alleine, dass man queer ist, ist ja schon ein Stressfaktor für viele Familien. Und auch etwas, weshalb viele queere Personen aus ihren Familien verstoßen werden und abgelehnt werden mit der Identität oder mit dem ganzheitlichen Wesen. Und ich glaube, das kann schon auch schwierig sein. Also mir fallen da gerade Geschichten ein von zum Beispiel einem bekannten männlichen schwulen Paar, an dem die zwei auch seit Ewigkeiten zusammen sind und immer wieder auch bei der Familie sind und der Schwiegersohn eigentlich aber einfach immer nur als der beste Freund akzeptiert wird und dann immer wieder am Tisch gesagt wird, ja, wann kriegst du denn auch endlich eine richtige Frau und das wird ja auch Zeit, obwohl die eigentlich wissen, dass die zwei ein Paar sind. Und da sehe ich extrem viel Konfliktpotenzial.
Okay, wow, das finde ich richtig next level. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Daten. Ich hoffe, die sammelt in Zukunft mal jemand. Fände ich wirklich spannend.
Und egal, was da gefunden wird, die müssen unbedingt Queerfeindlichkeiten mitmessen, weil eventuell erklärt das sehr viel.
Wir kommen zu den heterosexuellen Paaren zurück, denn über die haben wir, wie wir schon oft erzählt haben, in der Psychologie einfach die allermeisten Daten. Da habe ich nämlich auch gefunden, in einer Studie, dass da 75% der Paare von Problemen mit den Schwiegereltern berichtet haben, aber dass nur 15% der Schwiegermutter-Schwiegersohn-Beziehungen als angespannt beschrieben wurden.
Das ist ja irgendwie schon spannend, oder? Patriarchat at its best.
Also dieser Stereotyp, dass Frauen sich mit ihren Schwiegermüttern streiten, ist anscheinend was dran. Das ist nicht nur ein Stereotyp. Die Daten legen es auch auf jeden Fall nahe. Die Daten, viele von den Daten sind ein bisschen älter schon. Deswegen kann natürlich sein, dass das mittlerweile alles wunderbar ist. Glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist halt einfach eine schwierige Dynamik. Wenn man auf einmal in so einer neuen Familie ist, mit Menschen, die man sich nicht ausgesucht hat. Ich fände es auf jeden Fall richtig spannend. Und ich habe das Gefühl, dass diese Daten, die legen schon relativ nahe, dass an diesem Gedanke oder an diesem Stereotyp von der Schwiegermutter, die sich mit ihrer Schwiegertochter die ganze Zeit streitet, und dass das eine der schwierigsten Beziehungen ist, dass das anscheinend schon relativ akkurat ist. Oder relativ akkurat ist anscheinend schon so ein Fünkchen Wahrheit dran. Das spiegelt anscheinend die Realität von mehreren Paaren wider. Und die ganze Sache, die kann richtig große Auswirkungen haben. Ich habe nämlich auch gefunden, dass die Beziehung zwischen Schwiegerkindern und Schwiegereltern direkt mit der Beziehungszufriedenheit eines Paares korreliert ist. Also das heißt, wenn es schlecht läuft mit den Schwiegereltern, ist die Chance auch ziemlich groß, dass es auch generell in der Beziehung schlecht läuft.
Ich glaube, das liegt an dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass dann die Paare nicht richtig gelöst sind oder in dem Fall nicht die Schwiegertochter, sondern dann der eigene Sohn. Und dass da die fehlenden Grenzen eigentlich das Problem sind, viel mehr als die Schwiegertochter und die Schwiegermutter oder genau deren Beziehung. Weil ich glaube wirklich, Grenzen mit den jeweiligen Eltern zu haben, ist super wichtig. Und ich erinnere mich auch an eine Studie, die genau das gefunden hat. Je mehr Grenzen mit den jeweiligen Familien, desto besser und höher die Beziehungszufriedenheit.
Zu dem, was du sagst, passt auch, was ich gefunden habe. Nämlich, dass insbesondere, wenn die Schwiegereltern stark in die Erziehung der Kinder oder persönliche Entscheidungen des Paares involviert sind, führt das erhöht zu Konflikten.
Ergibt für mich komplett Sinn.
Absolut. Und es macht auch total Sinn, was ich noch gefunden habe, nämlich, dass die andere Seite davon, also wenn Schwiegereltern Unterstützung bieten und die Beziehung des Paares respektieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass Paare zufrieden sind und dass Konflikte generell minimiert werden. Ich finde, wenn wir sehen, wie wichtig das anscheinend ist, dass man sich gut mit seinen Schwiegereltern versteht, wie wichtig diese Beziehung sein kann und was für einen Einfluss die auch auf die eigene Paarbeziehung haben kann, da macht das ja schon total Sinn, dass so das erste Treffen mit den Schwiegereltern schon spannend sein kann. Und ich finde, das sehen wir ja auch hier. Bevor wir jetzt in die Folge reinstarten, würde ich euch wirklich gerne, wenn das nicht zu privat ist, aber ich würde es lieben, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, wie es so mit euren Schwiegereltern ist. Und damit starten wir jetzt rein. Franzi, kannst du uns eine Mainplot-Summary geben von Folge 7 und 8 von Love is Blind?
Elias sagt schon wieder zu Honey, dass er mehr als Freundschaft will und sie ihm nicht mehr aus dem Kopf geht, woraufhin Honey ihn abblitzen lässt und Alina macht ihm endlich eine Ansage. Er wird dadurch wach und entschuldigt sich. You go, girl. Medina gesteht Sally, dass er sich verliebt hat. Und das Familienzusammentreffen aus Honey und Daniels Familie und Alina und Elias Familie und Sally und Medinas Familie läuft okay. Aber bei Marcel und Jen herrscht weiterhin das große Schweigen. Bei der Brautkleidanprobe wird sehr emotional. Honey und Alina fühlen es. Sally sucht ein besseres Kleid und Jen fühlt es so gar nicht. Jen möchte nicht, dass Marcel seine Mutter kennenlernt, aber Marcel würde das Ruder gerne umdrehen. Doch da verlässt Jen ihn schon, weil sie sein Schweigen todestoxisch findet. Honey braucht jetzt etwas Me-Time und geht für eine Nacht ins Hotel. Und Sally will, dass Medina sagt, dass er nach Hamburg ziehen wird, was er nicht möchte und die Stimmung kippt beim romantischen Dinner. Hannis Tag alleine hat ihr sehr gut gefallen und jetzt kann es weitergehen zwischen den beiden. Und dann gibt es noch eine Übung im in die Augen schauen zwischen Sally und Medina, die ganz viel Verbindung schafft. Das war's.
Okay, wir steigen ein, ich würde sagen, mit Alina und Elias.
Ich finde, hier sieht man endlich, wie sie ihm schon eine Ansage macht. Und das gefällt mir. Und ich finde, man sieht, er reagiert darauf. Und ich finde, das ist irgendwie so eine Folge, in der das schon ein bisschen kippt zwischen den Ganzen und sich Dynamik ein bisschen verändert. Was sagst du dazu?
Wahrscheinlich sowas Ähnliches wie in der letzten Folge. Denn für mich war das zu wenig. Ich hätte mir mehr Wut gewünscht. Ich hätte mir was Klares gewünscht. Ich habe mir aufgeschrieben, dass Alina sagt, dann muss ich mir im Klaren sein, ob ich das will. Das ist immer noch so sanft formuliert. Und für mich klingt es immer noch nicht so richtig wie eine Grenze, weil bei einer Grenze hätte ich mir gewünscht, dass sie sagt, alles klar, wenn du dir nicht sicher bist, dann bin ich raus.
Voll. Ich habe das nicht nötig und ich bin weg. Ich habe was Besseres verdient, wenn du mich nicht wertschätzt. Ich habe mir gerade gedacht, wir sollten eigentlich einfach mal so ein Wuttraining auch anbieten für die Kohorte und für alle, die interessiert sind. Und die Alina sollte teilnehmen.
Gott, ich weiß gar nicht, ob ich die Richtige bin, die dieses Seminar gibt. Vielleicht kannst du mir das mal geben und ich möchte auch eine der Teilnehmenden sein. Denn mir fällt das tatsächlich auch, also Wut fällt mir nicht so schwer, aber so Grenzen setzen fällt mir schon ziemlich schwer. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, ich bin halt als Frau sozialisiert und ich glaube, mir wurde ganz fest eingebläut, du musst kooperativ sein, du musst gucken, dass es allen gut geht, die Leute müssen nicht verärgert werden. Schon auch dieses People-Pleasen, ne? Da werden ja die meisten Frauen mit sozialisiert. Und eine Grenze setzen, das verärgert die Leute. Es ist unkooperativ, aber man muss ja halt auch nicht die ganze Zeit mit Leuten kooperieren. Es ist okay, unkooperativ zu sein.
Absolut, unser Wert wird ja nicht dadurch definiert, dass uns alle möglichen Menschen mögen. Ganz im Gegenteil, ich finde das eigentlich sogar ein schlechtes Zeichen, wenn man von allen Menschen gemocht wird, weil von gewissen Menschen, wenn wir jetzt ein Extrembeispiel nehmen, von einer Person, die AfD wählt, möchte ich nicht gemocht werden. Und wenn auch die mich mögen würde, weil ich so schlechte Grenzen habe, dass ich nicht mal da mich äußern kann und sagen kann, das, was du sagst, was du denkst, finde ich falsch, dann finde ich, bin ich Teil des Problems. Das ist jetzt so ein bisschen die harte Aussage, aber die liebevolle ist, so wie du gesagt hast, wir wurden alle im Patriarchat sozialisiert und das bedeutet eben für weiblich sozialisierte Personen, dass uns das von klein auf abtrainiert wird. Also die Wut, wir werden weniger gemocht, wenn wir wütend sind, wenn wir uns dominant verhalten. Und bei vielen führt das dazu, wie ich gerade gesagt habe, dass sie halt gar keine Wut erst fühlen, was schon echt krass ist. Und bei anderen, wie du gesagt hast, führt das dazu, dass sie die Wut verspüren, aber das Grenzen setzen trotzdem schwierig bleibt, beziehungsweise, so wie ich das von mir kenne, auch viel immer noch mit so Scham- und Schuldgefühlen verknüpft ist. Also ich setze jetzt unglaublich viele Grenzen in meinem Leben. Das habe ich mir hart durch Therapie erarbeitet. Und trotzdem fühlt sich das einfach nicht immer gut an. Und ich merke richtig, das ist ein Training. Ich muss mir was eigentlich voll natürlich ist, durch diese verkackte Sozialisierung wieder antrainieren. Und das ist einfach richtig hart und schade. Und ich glaube, wir können dieses Training nur als gemeinschaftliches Projekt machen. Nicht als einer hat die Lösung und bringt das den anderen bei. Sondern ich muss TeilnehmerIn und Trainingsgeberin gleichzeitig sein.
Und Alina muss auf jeden Fall kommen. Hiermit die offizielle Einladung. Ich finde, es wird nicht besser.
Erzähl mal, warum.
Das Meeting mit den Eltern. Ich sag's, wie es ist. Für mich persönlich war das schlimmste Meeting von allen. Also ich glaube, so auf den ersten Blick sieht das ja alles total harmonisch aus, ne? Elias Mutter sieht aus, als würde die ist ja eine total nette Frau. Die wirkt total versöhnlich. Ich glaube, mit der kann man sich auch gut verstehen. Die freut sich für die beiden. Die sitzen da alle zusammen an diesem Tisch und es sieht auch irgendwie nach so einer guten Stimmung aus. Aber ich habe das gesehen und ich finde es so schrecklich und es ist für mich einfach so das richtige Horrorszenario. Denn eigentlich sitzt die da ja am Frühstückstisch, wird irgendwie den Eltern vorgestellt als die gute Schwiegertochter, die zum Heiraten. Es ist so eine richtige Vorstadt-Idylle, aber eigentlich will der eine andere.
Meinst du immer noch?
Ich glaube nicht, dass das so schnell vorübergeht.
Ich glaube, dass er beide Anteile in sich hat. Also ich glaube, der will die Alina und der denkt, dass das die richtige Entscheidung ist. Und der findet halt auch keinen Haken, das sagt er auch immer wieder. Ich finde halt den Haken nicht und ich kann einfach nur nicht glauben, dass jemand so perfekt ist. Und gleichzeitig gibt es da halt eine Person, die ihnen einfach mehr Feuer gibt, mehr Reibung.
Es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre diese Situation da am Küchentisch so die Situation, von der Elias denkt, dass sein Leben so sein sollte. Auf dem Papier, dass das ist, was erwartet ist. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass so tief in ihm drin, dass vielleicht gar nicht das ist, was er eigentlich möchte.
Gehe ich mit. Und ich traue es kaum, mich auszusprechen, weil wir haben vor 2 Folgen mal diese Studie, oder du hast das zitiert, oder ich glaube, das ist eine Handvoll Studien, dass vergangenes Verhalten, auch in Bezug auf Betrug, am besten zukünftiges vorhersagt. Und da war ja auch diese Situation zwischen den beiden, dass er ihr den Betrug gestanden hat, den er mal in einer Ex-Beziehung gemacht hat. Und ich fand das da total wichtig oder finde es wichtig zu sagen, das bedeutet aber nicht zwangsläufig, nur weil das ein statistischer Prädiktor ist, dass alle Menschen, die mal fremdgegangen sind, wieder fremdgehen würden, sondern man kann sowas auch aufarbeiten in einer Beziehung, gucken, okay, wo kam das her? Wofür stand das? Was war das Bedürfnis, was ich nach außen verlagern wollte, wo mir eine Projektion mit der anderen Person lieber war, als das in der Kernbeziehung aufzuarbeiten? Aber, jetzt kommt das große Aber, bei den beiden Alina und Elias, sehe ich, dass das auf lange Sicht wieder auf so eine Situation hinauslaufen könnte. Weil der hat irgendwelche Bedürfnisse, die nicht Teil dieser Beziehung sind, die Alina ihm auch nicht geben wird, was völlig okay ist. Sie ist gut so, wie sie ist. Aber diesen Konflikt, den du da auch beschreibst, den er da in sich zu tragen scheint, ich finde den gefährlich. Ich finde den auf lange Sicht schwierig, wenn die da nicht anfangen, dem Ganzen ins Auge zu blicken. Und mir macht das Angst um die Alina.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, ich habe ja während meines Studiums, habe ich mit einer von meinen besten Freundinnen zusammen gewohnt und es war so eine richtig magische Zeit. Und dann eines Tages 2015, da waren wir gerade beide im Auslandssemester, ich war in Amerika, da waren wir voneinander getrennt, habe ich einen Anruf von ihr gekriegt mit Horrornachrichten. Denn die hat mich angerufen und hat gesagt, Schatz, ich muss dir was sagen, ich bin jetzt vegan. Und es war für mich richtig schlimm, denn ich habe in unserem Haushalt, habe ich mir das Kochen übernommen und ich hatte tatsächlich richtig viele Vorurteile über Veganer und Veganerinnen und über das vegane Essen. Ich habe gedacht, scheiße, wir können jetzt nichts mehr essen, das wird die Hölle. Ich habe mich dann aber natürlich aus Liebe der Challenge gestellt und gesagt, okay, ab jetzt koche ich vegan. Und Franzi, es war das Beste, was uns passieren konnte, denn vegane Rezepte sind so vielfältig, sind so gesund. Und es ist tatsächlich, haben wir auf einmal auch viel, viel weniger Geld ausgegeben. Und ich bin zwar keine Veganerin, seitdem wir nicht mehr zusammen wohnen, esse ich auf jeden Fall weniger vegan. Aber ich habe das schon versucht, einigermaßen beizubehalten, gesund zu kochen und auch schon so wenig tierische Produkte wie möglich einzubauen.
Ich bin da irgendwie durch einen ähnlichen Prozess gegangen wie du, dass ich auf einmal mit einer veganen Person zusammengelebt habe und dann ganz viele Vorurteile abbauen durfte. Wie zum Beispiel das Vorurteil, dass man Fleisch als Proteinquelle braucht, was einfach so nicht stimmt. Und ich würde sagen, auch in meinem Leben vegan essen ist zumindest auf jeden Fall das Ziel. Und jetzt bin ich hier in Mexiko und die Motivation ist nochmal so krass gestiegen, weil die stellen hier tatsächlich einfach so einen Topf Bohnen für alle möglichen Mahlzeiten auf den Tisch. Und ich finde das so gut, günstig, gesund, dass ich mir das auf jeden Fall abgucken will. Und gute Bohnen gibt's ja auch bei Koro.
Und bei Koro, da gibt's nicht nur richtig gute Bohnen, so wie Kidneybohnen, schwarze Bohnen. Da gibt's auch noch richtig viele andere super Produkte mit Top-Qualität, die perfekt für euch sind, wenn ihr auch Lust habt, entweder komplett vegan oder einfach mehr vegan in euer Leben zu integrieren. Es gibt perfekte Proteinquellen, sowie Hülsenfrüchte, Bohnen und Nüsse. Es gibt mega geile Fleischersatzprodukte, vegane Bacon Bits, vegane Sojaschnitzel, die ihr anstelle von Hackfleisch benutzen könnt. Es gibt solche Sachen wie Eiersatz. Wenn ihr Lust habt auf den January, einen veganen Januar, wenn ihr euch auch vorgenommen habt, 2025 gesünder zu essen, dann ist Koro eure Adresse. Und das Beste an der ganzen Sache ist, dass wir einen Code für euch haben und damit kriegt ihr 5% Rabatt auf alles.
Der Code ist TRASH, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben. Und damit kriegt ihr 5%.
Und alle Infos und den Link zum Koro Online-Shop findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Damit geht's zurück zur Folge.
Und wir wissen natürlich nicht, wie das ist. Wir können nur bewerten, was wir da sehen. Wir sehen ja wirklich wenig. Aber was ich da sehe, das wäre mein Horrorszenario, Alina zu sein. So dieses Gefühl von, ich sitze hier irgendwie, weil ich so nach außen hin die gute, vorzeigbare Schwiegertochter bin.
Aber eigentlich fehlt ihm was. Eigentlich sucht er mehr Reibung und eine Person, um die er ja mehr kämpfen muss, die irgendwie noch was anderes darstellt als ich.
Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, wir teilen dann das gleiche Gefühl. Was mir auch noch mal eben eingefallen ist, mal eben kurz zum Seitensprung. Ich finde, wir dürfen auch nicht vergessen, dass das mit 19 war, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich glaube, er ist in einer Beziehung, als er 19 war, mal fremdgegangen. Ganz ehrlich, das würde ich jetzt auch nicht so eng sehen. Mit 19 machen, glaube ich, alle Leute dumme Sachen. Ich möchte gar nicht erzählen, was ich mit 19 gemacht habe.
Absolut. Wäre für mich auch auf jeden Fall kein Grund gewesen, ihn nicht weiter zu daten.
Von Elias und Alina gehen wir zu Hani und Daniel. Ich habe das Gefühl, die führen erstmal wieder dieses kurze Gespräch, was wir schon ein paar Mal gesehen haben, wo es irgendwie um Elias geht und wo ich das Gefühl habe, sie macht die Tür nicht zu.
Hast du dir irgendwas aufgeschrieben, was sie konkret sagt, warum sie die Tür nicht zumacht?
In diesem Szenario nicht. Das Einzige, was in meinen Notizen steht, die Tür ist offen.
Ja, ich finde das ehrlich gesagt alles sehr ehrlich, wie sie kommuniziert. Egal, ob die Tür jetzt zu 100% zu ist oder nicht. Weil ich finde das alles so nachvollziehbar. Also du bist ja in einer Situation, wo du gerade irgendwie eigentlich auch erst jemanden kennenlernst und du hast jemand anders eigentlich noch kennengelernt und dass da so ein kleiner Spalt ist. Irgendwie ist es okay. Und sie sagt das eben dadurch, dass sie vielleicht eben die Tür nicht 100% zu macht, sagt sie das auf eine Art, ohne zu verletzen zu werden, aber auch ohne zu lügen. Also ich finde das alles recht elegant.
Was aber auch noch passiert mit Hani und Daniel, ist, dass wir die Eltern von Daniel treffen. Und erstmal kurz, ich habe mich gefragt, wieso treffen wir Hannis Eltern nicht? Das finde ich ein bisschen komisch. Habe ich mich bei mehreren Paaren gefragt, ob irgendwie manche keine Lust hatten oder es irgendwie nicht geklappt hat oder ob wir halt einfach nur so ein paar bestimmte Dates mit den Eltern gesehen haben. Aber das immer erstmal vorweg. Also, wir treffen die Eltern von Daniel und mir ist als erstes aufgefallen, dass Daniels Mama und Hani, die haben für mich eine gewisse Ähnlichkeit.
Das finde ich mega spannend und ich möchte mehr darüber hören.
Also, die sehen sich jetzt nicht unbedingt ähnlich, ne? Aber ich finde, die haben beide so einen Fancy-Lady-Vibe. Und die haben auch ähnliche Taschen, ne? Also, die haben ja beide auf jeden Fall eine Louis Vuitton-Tasche am Start.
Okay, das ist schon was. Also, mir ist das tatsächlich bei Elias Mama und Alina mehr aufgefallen als bei Hani und Daniels Mama. Aber ich glaube, das ist was, was gar nicht so selten ist.
Mir ist das ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgefallen, die Ähnlichkeit zwischen Elias Mutter und Alina. Bis du es jetzt gerade gesagt hast. Aber jetzt fällt es mir so richtig wie Schuppen vor den Augen.
Ich dachte einfach, okay, das ist halt eine Person mit ein bisschen Altersunterschied.
Die sind vom Typ, würde ich schon sagen, dass sie relativ ähnlich sind.
Komplett.
Und es passt eigentlich auch perfekt zu der Frage, die ich mir nämlich gestellt habe, als ich so zumindest die Taschen von Hani und Daniels Mutter gesehen habe. Denn man sagt ja immer, dass Menschen sich jemanden suchen, der aussieht wie das andersgeschlechtliche Elternteil. Da habe ich mich gefragt, ob du mal raten kannst, ob das stimmt.
Bei queeren Beziehungen nicht, sondern da eher wie das gleichgeschlechtliche Elternteil. Bei Hetero-Beziehungen würde ich schon sagen, dass es sein kann, dass da eine gewisse Ähnlichkeit ist. Gibt's da Studien zu? Science Talk.
Es gibt ein paar, die ich gefunden habe, da finden die, dass vor allem Männer tatsächlich Frauen attraktiv finden. Und da geht es nur um attraktiv finden, ne? Das geht es nicht um die Partnerin suchen, sondern es geht darum, dass Männer Frauen attraktiv finden, die ihrer Mutter ähnlich sehen. Bei Frauen ist es nicht ganz so klar. Ich habe da ein Paper gefunden, in dem die Frauen aus der Stichprobe Männer attraktiv fanden, die überhaupt nichts mit ihren Vätern zu tun hatten. Zumindest halt optisch. Und ich habe ein anderes Paper gefunden, und da haben die schon einen Zusammenhang gefunden. Also bei Frauen ist es anscheinend nicht ganz so klar. Das heißt, es könnte aber schon einen leichten Zusammenhang geben. Was man aber dabei auch bedenken muss, und ich finde, das zeigt wieder ganz klar, dass bei ganz vielen Sachen, die wir in der Wissenschaft, die wir da finden, man sich schon immer wieder zwischendurch fragen muss, okay, gibt es vielleicht noch eine andere Erklärung? Und die könnte es hier geben, nämlich, dass Kinder ihren Eltern ja auch einfach oft ähnlich sehen. Und vor allem auf solchen Dimensionen, wie in diesem einen Paper, was ich gefunden habe, haben die halt gefunden, dass Männer Frauen attraktiv fanden, die eine ähnliche Knochenstruktur hatten oder eine ähnliche Knochengesichtsstruktur wie ihre Mutter. Aber Kinder haben halt auch anscheinend eine sehr ähnliche Knochenstruktur zu ihren Eltern und sehen ihren Eltern ähnlich. Und deswegen könnte es halt auch einfach sein, dass man nicht zwingend jemanden sucht, der dem eigenen Vater oder der eigenen Mutter ähnlich sieht, sondern vielleicht einfach nur jemanden, der aussieht wie man selber.
Kann echt sein, wobei das genetisch ja eigentlich weniger Sinn ergibt, oder? Also je weiter die Gene entfernt, desto besser, oder?
Ja, eine Biologin.
Aber andererseits ergibt das schon auch Sinn, wenn man nach Ähnlichkeit jetzt nochmal auf die Erklärung mit, dass es so ähnlich ist wie die Eltern. Ich meine, anscheinend können wir es nicht genau sagen. Aber das sind ja die ersten Liebesbeziehungen, die man führt. Und ich glaube ja ganz fest daran, dass Liebe eigentlich was Universales ist. Und so lernt man halt, was Liebe ist. Und dass man dann irgendwie im späteren Leben nach was sucht, was irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit in sich birgt, finde ich dann nur plausibel. Mich würde mal interessieren, ob es auch Studien gibt, die nicht nur das Aussehen angucken, sondern auch so Charaktereigenschaften oder so. Weil das finde ich ehrlich gesagt auch bei Alina und Elias Mutter. Ich finde, ja, die können sich ein bisschen ähnlich sehen, aber vor allen Dingen finde ich, dass sie wahnsinnig ähnlich auftreten und sich so gleich verhalten und so eine sehr mitfühlende, leicht zurückhaltende Art haben.
Bin ich total bei dir und ich bin auch total bei dem Punkt, dass ja schon mit seinen Eltern, dass es so die erste Liebesbeziehung ist, die man hat, die man kennenlernt und wo die den Standard setzt, ne? Die zeigt, so sehen Liebesbeziehungen aus, so geht man miteinander um, so sollte man behandelt werden. Und ich kann mir gut vorstellen, was würde auf jeden Fall total gut passen, dass Alina den Elias vielleicht genauso nett behandelt, wie seine Mutter ihn wahrscheinlich behandelt.
Passt ja auch total zu psychoanalytischen Theorien, die ja ganz viel so von
also ja,
Mutter
ich glaube,
und Vaterübertragung sprechen in Liebesbeziehungen.
Also das nächste Mal beim Schwiegereltern-Treff Kann man vielleicht mal genauer hingucken und sich fragen, sind wir uns vielleicht doch ein bisschen ähnlicher, als ich gerne glauben würde. Vielleicht entsteht dadurch ja auch dieser ganze Stress, über den wir am Anfang gesprochen haben.
Ja, oder beides. Das ergibt doch eigentlich total Sinn. Ich meine, wenn man sich ähnlich ist und im Patriarchat darf es immer nur eine Frau geben, so generell, dann ist ja die Rolle bedroht, der Mutter oder der Schwiegertochter. Und ich finde, das kann das schon erklären.
Es darf nur eine Frau geben. Passendes Stichwort. Meinst du, das erklärt die Todesblicke von Medinas Mutter? Oder habe ich mir die eingebildet?
Medinas Mutter so streng. Oh mein Gott. Also ich möchte mir anbilden, dass es nicht gegen Sally direkt geht, sondern dass es darum geht, was sie sagt, nämlich, dass sie eigentlich einfach nichts von diesem, in Anführungsstrichen, Experiment hält. Aber es wäre mir sehr schwer gefallen, an Sallys Stelle das nicht persönlich zu nehmen. Weil das ist ja schon nicht, was man sich wünscht, ne? Man kommt da an so einen Tisch und das ist die potenzielle Familie, in die man reinkommt. Und ein bisschen mehr Herzlichkeit hätte ich mir da, glaube ich, an ihrer Stelle schon gewünscht. Ganz egal, wie die Mutter halt dazu steht, dass die am Ende des Formats vielleicht heiraten oder nicht.
Ich finde das eine total schwierige Situation, denn einerseits, ich kann Medinas Mutter da schon auch verstehen, ne? Da wirst du von deinem Kind in so eine Fernsehshow geschleift, in der du gar nicht sein willst. Was da passiert, stimmt vielleicht überhaupt nicht mit deinen Werten überein. Das ist nicht, was du dir für dein Kind gewünscht hast. Das stelle ich mir schon auch schwierig vor, ne? Und auch so, wie verhält man sich, wenn man auf einmal gefilmt wird von Netflix? Ist eine Herausforderung. Und gleichzeitig kann halt Sally da nichts für.
Absolut. Und ich finde schon, also ich verstehe, dass das vielleicht einfach so ein emotionales Auftreten war, so ein, ey, ich finde hier gerade alles einfach scheiße und ich will das nicht. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass sie das so trennen kann und sagen kann, gut, da habe ich trotzdem eine Person vor mir, die jetzt gerade in dieser Situation ist und ich kann mir die trotzdem irgendwie mal angucken und gleichzeitig am Tisch irgendwie sagen, ich halte nichts von der Idee, ihr solltet auf gar keinen Fall heiraten. Also das, glaube ich, hätte ich als Mutter gemacht.
Wäre ja wahrscheinlich auch viel effektiver, wenn man sich mit der anderen Frau verbündet. Stell dir mal vor, die Mutter hätte sich jetzt mit Sally verbunden und gesagt, Sally, ich finde ich super, aber ihr könnt das nicht bringen. Lass uns zusammen einen Plan schmieden, oder?
Voll. Ihre Strategie war, glaube ich, mehr so, Sally, ich zeig dir, dass du einfach nicht hier hingehörst und du sollst dich so schlecht fühlen, dass du das einfach nicht machst, weil du dir denkst, in diese Familie kann ich nicht rein heiraten. Ich weiß nicht, ob das die beste Strategie war.
Oder sie hat sich halt einfach unwohl gefühlt. Das kann natürlich auch sein. Das müssen wir auch nicht vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das kann sein. Vielleicht hat sie sich einfach todesunwohl gefühlt, hat sich gedacht, was zur Hölle mache ich hier? Ist vielleicht trotzdem über ihren Schatten gesprungen, trotzdem da auf erschienen, hat da mitgemacht.
Voll, überleg mal.
Wir wissen das nicht.
Dann bist du so in einem guten, fortgeschrittenen Alter und auf einmal schleppt dich dein Sohn so zu Netflix.
Kurz noch was zu ihrem Sohn. Ich habe noch nie im Fernsehen einen Mann mit Bonnet gesehen. Oh Gott, sprech's richtig aus? Mit so einer Schlafhaube.
Das war so schön, oder? Ich habe mich richtig gefreut.
Ich habe mich auch richtig gefreut. Das habe ich noch nie im Fernsehen bei einem Mann gesehen. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, mir war auch nicht klar, dass es auch Männer tragen. Aber natürlich, macht ja auch Sinn.
Es wurde auf jeden Fall Zeit.
Ich freue mich immer, wenn wir Sachen im Fernsehen sehen, die wir dann noch nie gesehen haben.
Ja, und die einfach auch viele Menschen betreffen.
Ich bin generell ein Fan von Medina.
Ich auch. Ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen verwirrt durch dieses Gelache. Und ich bin mir einfach sicher, dass das eine Übersprungshandlung ist. Und wenn man da so ein bisschen hinterblickt, also Übersprungshandlung, also etwas, womit er, wenn er unsicher wird, das so kompensiert. Aber wenn man da hinterblickt, finde ich den wahnsinnig cool.
Wir haben eigentlich noch Marcel und Jen, über die wir sprechen sollten in Folge 7. Aber ich glaube, über die sprechen wir nochmal ausführlicher in Folge 8 und auf meinem Notizzettel steht bei Folge 7 einfach nur Marcel und Jen. Es ist durch. Es wird durch sein. Und okay, ihr habt auch schon Folge 8 gesehen, ne? Wir liegen richtig mit dieser Vermutung. Das werden wir gleich auseinandernehmen. Bevor wir das machen, probieren die Frauen aber noch Kleider an. Ich fand es spannend, dass da nochmal ganz deutlich wurde, dass Hani und Alina einfach so richtige Gegensätze sind, ne? Denn ich finde, die Alina war da auch einfach wieder so süß und so richtig zauberhaft. Und Hani war so eine richtige Bombe, die in mein Herz eingeschlagen hat. Weißt du was? Ich glaube, wenn du Hani anrufst, mitten in der Nacht und sagst, ich bin ungewollt schwanger, dann sagt die, Schatz, bleib wo du bist. Dann springt die ins Auto, mit Lockenwickeln, mit Adiletten wahrscheinlich. Die springt ins Auto, holt dich ab, fährt dich zum Arzt und hat dabei auch noch Snacks. Und sagt, wir schaffen das. Ich glaube, die ist so ein Typ.
Da bin ich mir auch sicher. Ich habe das sogar noch mit meiner Freundin besprochen, als wir das gesehen haben. Und sie meinte auch, es ist ja schon so ein Zeichen, was die Personen für FreundInnen haben. Und ich finde, alleine, dass die Hani so coole FreundInnen hat, die da mitkommen zur Brautprobe, sagt schon viel aus. Und du merkst auch richtig, die stehen sich nah und die teilt sich denen mit. Und irgendwie sind die auch an allererster Stelle, egal ob die da jetzt gerade irgendwen kennenlernt oder nicht. Die FreundInnenschaften, das ist was Verlässliches, was Ehrliches und was Tiefes. Weil FreundInnenschaften sind wichtiger als alles.
Aber die sind im Leben nicht aus Köln, oder?
Kann ich mir schon vorstellen, glaubst du nicht?
Ich glaube nicht. Also wir sehen ja in diesen Bauchbinden, da steht ja immer, Hani wäre Immobilienmaklerin aus Köln und wahrscheinlich wohnt die jetzt gerade in Köln. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Hani aus dem Ruhrpott kommt.
Das willst du doch nur. Ich glaube, die kommt aus Köln.
Ich hoffe, die beantwortet das mal. Ich bin fest davon überzeugt, dass die aus dem Ruhrpott kommt. Die kommt entweder irgendwie aus Essen oder aus Duisburg, die und ihre Freundin. Denn genau den Vibe geben die mir. Das sind keine Kölnerinnen. Die sehen nämlich aus wie Barbie und haben den Humor von Bauarbeitern. Und diese Kombination, die ist exklusiv im Ruhrpott.
Das ist absolut Kölsch auch. Ich finde, das kann sehr gut auch einfach aus Köln kommen.
Okay, ich hoffe, dass wir das irgendwann mal erfahren. Zurück zu dieser Brautmoden-Anprobe, die Kleider anprobieren. Wenn es uns nicht schon klar wäre, würde man spätestens, glaube ich, da würde einem klar werden, dass das mit Jen und Marcel einfach eine schlechte Idee ist.
Ich finde, bei allen Bräuten sieht man in diesem Moment so ein bisschen, wo die stehen. Ich glaube, das liegt daran, dass das durch diesen Step einfach total real wird und das wie so ein Spiegel ist und dadurch irgendwie ausgelöst wird, wo die eigentlich emotional gerade stehen. Fand ich super spannend. Es ist ja auch so. Es ist ja anscheinend auch immer so ein ganz wichtiger Moment, der Moment, in dem man dann diese Kleider trägt. Das ist ja an sich schon emotional geladen.
Lass uns einen direkten Übergang machen zu Folge 8 und zu Jen und Marcel. Denn die fahren ja, ich weiß gar nicht mehr wohin, irgendwo nach Süddeutschland, um die Mama von Jen kennenzulernen. Und wir sehen die im Hotel und da geht die ganze Sache den Bach runter. Ich wollte erst sagen, da eskaliert es, aber es eskaliert ja nicht mehr und ich glaube, genau das ist das Problem.
Das war überfällig. Also ich konnte die Stimmung zwischen den beiden ja überhaupt nicht mehr aushalten und der Brautkleid-Moment hat es eigentlich schon alles gesagt. Jen kriegt da eine Panikreaktion wie bei Sex and the City, als Miranda das Brautkleid anzieht und einfach einen Ausschlag bekommt. Und ich glaube, ihr wird in dem Moment, wo sie auch mal weg ist von ihm, einfach klar, wie scheiße das alles läuft. Und endlich spricht sie das aus. Und ich muss sagen, ich kann so mit ihr fühlen. Weil diese Situation, wo sich so die Luft so anstaut und auf einmal bricht es aus, das ist so anstrengend. Und ich glaube, sie hat ziemlich lange versucht, das irgendwie noch aufrechtzuerhalten, an dem festzuhalten, was die in den Pots hatten, wo die ja eine gute Gesprächsbasis hatten, wo die ja einen ähnlichen Redeanteil hatten. Aber jetzt ist der Moment, wo sie sich einfach eingesteht, das ist nicht so, das geht so nicht weiter. Und wie, ich würde mutmaßen, hilflos sie sich in dem Ganzen spürt. Ich würde mutmaßen, dass sie sich auch einfach super hilflos in dem Ganzen fühlt. Das ist eine harte Situation. Ich meine, ganz ehrlich, ey, wenn du da versuchst, Gesprächsbasis zu schaffen und da kommt einfach irgendwie so wenig zurück, das ist auch schon einfach wahnsinnig hart. Weil, ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt, also der Marcel, der macht sich da ja auch einfach nicht verletzlich und bietet da überhaupt keine Angriffsfläche und sie ja die ganze Zeit. Und ich kenne sowas, solche Gespräche in Anführungsstrichen. Und für mich war das immer ein maximaler Kontrollverlust und ein, dass die andere Person einfach die komplette Macht über das Gespräch hat, einfach weil nichts zurückkommt und so dieses so auflaufen gelassen werden, schwingt da für mich total mit. Boah, ich finde das richtig hart. Und sie nennt das ja auch todestoxisch. Und ich kann das verstehen. Also ich kann verstehen, dass sich das bei ihr so anfühlt. Ich bin mir nicht sicher, ob der Marcel sich dessen bewusst ist oder ob das für ihn einfach eine Art, ja, die Art ist, wie er halt so ist oder glaubt zu sein. Also ja, der wirkt für mich einfach so ganz viel einfach nicht da, nicht so im Raum. Und das ist ja schon irgendwie das Schlimmste, ne? Wenn du eigentlich eine Person gern hast und die ganze Zeit das Gefühl hast, der ist aber nicht da. Also so, man sagt ja auch immer, diese Einsamkeit, obwohl Menschen da sind, ist die schlimmste. Das ist, boah, ich würde mich so alleingelassen fühlen.
Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass sie gesagt hat, es ist für mich teilweise nicht auszuhalten im Apartment von der Stimmung her. Wir kommunizieren nicht und du schweigst mich die ganze Zeit an. Horrorszenario.
Horror. Und dann sagt er, ja, aber ich hab dir doch irgendwie gestern 2 Fragen gestellt oder so, ist ja dann seine Reaktion darauf. Und dann sagt sie, ja, aber nur so total tiefgründige Fragen. Und auch da bin ich bei ihr. Also du willst ja nicht nur über deine Traumata sprechen. Also ich bin ja auch ein Mensch, der gerne so eine Arbeit machen möchte mit PartnerInnen. Aber das heißt ja nicht, dass das die ganze Beziehung gerade auf dem Level einnehmen sollte oder dass das gut ist. Ich glaube, sie will auch einfach mal über die scheiß Nutella so ungefähr reden. Boah, ich fühle das alles so richtig.
Andererseits, wir wissen natürlich auch nicht, in welcher Phase der Marcel gerade ist, ne? Vielleicht ist dieses frühere Sachen aufarbeiten, vielleicht ist das gerade für den so präsent. Und ich kenne andererseits auch wieder dieses Gefühl, dass wenn gerade dich ein Thema so beschäftigt, weil irgendwas gerade entweder in deinem Leben zusammenbricht oder irgendwie irgendein Thema ganz groß ist, dass es einfach das einzige Thema ist, über das du gerade reden kannst. Und wenn dich dann jemand anderes fragt, wo fährst du hin im Urlaub? Oder hast du noch einen Urlaub geplant dieses Jahr? Wo man sich dann denkt, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Wie kannst du jetzt über sowas reden wollen?
Das kann auf jeden Fall auch sein, dass das für den einfach so präsent ist, alle möglichen Lebens, ich nenne es jetzt Traumata, dass ja ihm alles andere belanglos vorkommt. Finde ich aber auf der Gegenseite schon auch schwierig oder nachvollziehbar, dass das schwierig ist.
Absolut. Und ich glaube, okay, wir kennen den Marcel nicht. Wir werden den jetzt hier auf gar keinen Fall ferndiagnostizieren. Aber er ist auch nämlich beim Schauen. Ich bin so ambivalent dem Marcel gegenüber, weil einerseits möchte ich den schütteln und denke mir, jetzt rede doch, was stimmt nicht mit dir? Und andererseits fällt mir dann auch wieder ein, dass er ja schon mit der Jen und dann halt auch mit uns diese krasse Kindheitsgeschichte von sich geteilt hat, ganz am Anfang, ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach richtig tiefe, heftige Spuren hinterlässt.
Absolut. Also für mich schreit er auch Bindungstrauma. Wenn wir das Wort mal in den Mund nehmen wollen. Und nach diesem chaotischen Bindungsstil, also diesem ängstlich und vermeidenden zugleich, wo man so viel weggetreten ist. Aber wie gesagt, wir kennen ihn nicht genug. Ich würde gerne mal mit ihm darüber sprechen und da so ein bisschen weiter nachbohren.
Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wieso der denn so zumacht, wieso der nichts sagt. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass der gesagt hat, dass er in einer Pflegefamilie war, als seine Mutter im Gefängnis war und dass da aber klar wurde, dass er halt nicht das leibliche Kind ist. Gott, wenn ich das jetzt wiederhole, da bricht mir wieder mein Herz. Das klingt richtig schrecklich. Wenn ich das wiederhole, möchte ich dem einfach nur eine richtig dicke Umarmung geben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man so eine Erfahrung macht, dass man natürlich stiller wird, ne? Dass man vielleicht das Gefühl kriegt, das, was ich sage, das interessiert eh keinen, das ist vielleicht eh nicht wichtig. Alles, was ich sage, muss gut überlegt sein. Vielleicht auch, das darf nicht belanglos sein, weil ich ja noch unwichtiger werde. Vielleicht hat er das auch so ein bisschen internalisiert. Habe ich mich zumindest auf jeden Fall beim Schauen gefragt.
Kann ich mir richtig gut vorstellen. Und ich finde, das sieht auch einfach alles so aus, als ob der sehr, sehr schnell überfordert ist mit Emotionen auf der anderen Seite, mit vielleicht auch mal ein bisschen Gegenwind. Und dass da vielleicht schon lange sein Mechanismus war, sich so ganz doll in sich zurückzuziehen. Und das halt die Strategie ist, die er kennt und so anwendet.
Total, das könnte auf jeden Fall richtig gut sein. Obwohl man ja auch dazu sagen muss, wir müssen das auch nicht immer direkt pathologisieren, wenn jemand stiller ist. Manche Leute sind halt einfach stiller, reden nicht so gerne wie andere. Ist natürlich auch völlig okay. Aber vor allem so im Hinblick auf diese Geschichte, die der Marcel auch geteilt hat, hat es für mich schon viele Fragen aufgeworfen.
Absolut. Und ich finde auch im Hinblick auf die Tatsache, dass das in den Pots noch funktioniert hat, also da konnte er noch gut sprechen und ich finde, da wirkte die Jen ja vielleicht noch nicht so sehr wie eine Bedrohung. Vielleicht dadurch, dass er sie nicht gesehen hat, die Emotionen nicht so stark eben in der Nähe waren. Und im Hinblick auf die Tatsache, dass sich das Gespräch ja gar nicht erst so richtig zu entwickeln scheint, zumindest von dem, was wir sehen. Also dass irgendwie da ganz generell einfach nicht so viel Resonanz kommt. Und auch bei stilleren Menschen oder sagen wir mal bei introvertierten Menschen ist das ja nicht so, dass es nie sich ein Gespräch entwickeln kann, überhaupt ganz im Gegenteil, sondern in Zweiergesprächen genießen das ja auch introvertierte Menschen zum Beispiel ab und an mal total doll. Aber ich würde schon sagen, dass wir hier was anderes sehen, als sozusagen nur Introvertiertheit.
Ich fände es ja einfach sowas von spannend, wenn die eine Paartherapeutin oder ein Paartherapeuten damit in der Show hätten. Ich finde, eigentlich sollten die das generell mal machen, wenn Paare sich in so einer kurzen Zeit so intensiv kennenlernen sollen. Die sollten vielleicht mal so ein, zwei Gespräche da haben. Ich weiß nicht, wie ethisch das ist, das mitzufilmen. Ich würde sagen, vielleicht nicht so richtig. Ich weiß es nicht. In Amerika gibt's ja aber immer, ich weiß nicht, ob du es kennst, so eine Show da, ich glaube, die heißt sogar Couple Therapy einfach. Da gehen ein paar Paare, so aus dem Reality-TV, die gehen für ein paar Wochen, fliegen die alle irgendwo in die Karibik und machen da wie so ein Paar-Retreat alle zusammen mit so Paartherapie und Paarübungen und so. Und ich frage mich, ob das eine der nächsten Shows ist, die von Amerika rüberschwappt nach Deutschland.
Das klingt so unfassbar geil. Ich will das unbedingt. Aber ich meine, es gibt ja auch so Couples-Podcasts und so, und da geht das ja auch ethisch. Also ich glaube, wenn die Paare vorher zustimmen, geht das schon. Es gibt ja auch, weiß ich nicht, Esther Perel oder so.
Also ich glaube, rechtlich geht das schon. Ich weiß nur nicht, ob ich das in Ordnung finde. Ich finde, irgendwo muss auch eine Grenze sein. Ich finde das nicht okay, wenn Menschen so nah an so einer vulnerablen Situation wie einer Therapiesession von anderen Menschen dabei sein dürfen. Das geht für mich zu weit.
Ich finde es eigentlich okay. Also ich finde, man muss sich ja nicht dafür schämen. Das ist ja alles menschlich am Ende. Ich finde, man muss das ja nicht stigmatisieren oder, ja. Eigentlich finde ich es okay. Also sofern die Personen natürlich einverstanden sind. Vielleicht hängt es auch ein bisschen davon ab, wie viel Rechte die nachher noch an dem Filmmaterial haben. Und wenn ich mir vorstelle, dass sie das nachher nicht haben, dann sehe ich auch schon so deinen Punkt, dass das zu weit gehen kann.
Stell dir das Ganze mal vor. Und dann sind da irgendwie zum Beispiel so Umut und Emma, Sam und Raffi, vielleicht Gloria und ihr Freund auch, Alex Petrovic und Vanessa.
Die brauchen das auf jeden Fall alle. Das täte denen auf jeden Fall allen gut.
Und jetzt stell dir mal vor, die fahren alle in so ein Couples-Retreat auf so eine Insel. Das wäre der Hit. Ich glaube, ich fände es halt nicht ethisch, das zu machen. Aber ich würde es mir trotzdem angucken. Das ist wahrscheinlich das Problem, ne? Deswegen ist es wahrscheinlich auch so eine wahnsinnig gute Show. Ich sag's dir, es kommt im nächsten Jahr.
Ich finde, das sollte einfach kommen und die sollten nachher das Recht haben, gewisse Szenen, die zu intim werden, zurückzuziehen. Dann finde ich es wirklich gar nicht bedenklich, weil ich finde das schon wichtig, dass wir auch sehen, dass alle unsere Verletzungen ähnlich sind, also alle unsere Motive und Bedürfnisse, und dass es da nichts gibt, wofür man sich schämen muss.
Bei Love is Blind gibt's aber natürlich keine Couples-Therapie. Es gibt da keine Paartherapeutin, keine Paarberaterin, und deswegen ist es für Jen und Marcel vorbei. Es tut mir einerseits leid für die und andererseits bin ich froh, dass das gekommen ist.
Ich auch, aber es ist auch traurig. Und er sagt dann ja auch so in einem Interview, ja, das ist schade, weil ich habe jetzt einfach schon Gefühle für die.
Ich glaube, das hat mir am meisten weh. Das ist ja auch eigentlich das Traurigste, wenn zwei Leute sich eigentlich toll finden, aber dann nicht zusammenkommen, weil die keine Basis miteinander finden. Wenn jetzt einer gesagt hätte, irgendwie finde ich die doch nicht so toll, wäre es weniger traurig.
Ja, die mochten sich richtig, aber die Kommunikation stimmt halt hinten und vorne nicht. Da bleibt dann schon so ein bisschen der Gedanke im Hinterkopf, so was, wenn die einfach ein Kommunikationstraining gehabt hätten und das irgendwie hinbekommen hätten, ne?
Soll Alina nach Ascheberg ziehen?
Mir geht das so schnell, dass sie das so total krass zusagt und ihm alle Ängste diesbezüglich nimmt und einfach sagt, nein, das wird alles nur super. Und mir gefällt das auch danach nicht, dass er sie dann dafür so auf so ein Podest stellt und sagt so, ja, du siehst einfach immer nur das Positive. Ich weiß nicht. Mir ist das alles zu viel, was sie gibt und zu wenig, was von ihm kommt.
Und ich war noch nie in Ascheberg. Ich habe mal gegoogelt, das ist anscheinend bei Münster, unter Münster. Aber das passt natürlich schon in dieses Vorurteil, was ich mir gebildet hat von dieser Vorstadt-Idylle, in der die Alina dann so reingepresst wird. Aber bei den beiden ist ganz klar, Alina muss umziehen, Elias bleibt, wo er ist. Sally hat auch klare Vorstellungen, aber Medina ist nicht so einverstanden damit, ne? Bei den beiden läuft es, ich finde, okay, besser kann man jetzt auch nicht sagen, denn die sind ja so ein bisschen das andere Extrem, aber zumindest sagt Medina nicht einfach, ja okay, ich ziehe nach Hamburg.
Fand ich zumindest ein besseres Aushandeln. Also ich finde das schon auch einfach einen krassen Anspruch, zu denken, dass die Person, die du datest, also so automatisch und nach so kurzer Zeit auf jeden Fall ihren ganzen Wohnort aufgibt, vor allen Dingen, wenn der so weit weg ist jetzt, wie bei den beiden. Und sowas muss sich auch entwickeln. Also vielleicht erstmal dahin fahren, gucken, wie fühlt sich das an, anfangen, das Leben miteinander zu teilen und dann, ja, also wirklich auch so, wie ist das jetzt in dem neuen Ort? Kann ich mir da auch vorstellen, Kontakte zu knüpfen? Kann ich mir vorstellen, zu den Menschen, die mir am wichtigsten sind, Kontakt so zu halten? Wie oft könnte ich realistischerweise zu den Menschen fahren, die jetzt stabile Bindungen schon sind? Und all die Sachen, das ist für mich was sich einfach erst entwickeln kann und kein Anspruch, den man da so einfach mitbringen kann und was man so über den Zaun brechen kann.
Bin ich bei dir? Und andererseits müssen die halt in 2 Tagen entweder heiraten oder nicht. Vielleicht zieht die Sally deswegen auch einfach das Tempo so an.
Ja, unter dem Aspekt verstehe ich es auf jeden Fall wieder, weil wenn sie halt klar hat, dass sie jemanden möchte, der in ihrem Heimatort lebt und dass für sie eben ein Umzug nicht in Frage kommt, ist das natürlich auch okay, dass sie diese Art von Anspruch und Grenze generell hat für eine Beziehung. Und sie hat das ja von vornherein auch gesagt, aber boah, ja, irgendwie auch trotzdem schwierig.
Hanni und Daniel. Ich erzähle dir, wie ich das erlebt habe. Und dann sagst du mir, was du dazu denkst. Um euch nochmal abzuholen. Wir sitzen bei Hanni und Daniel in der Küche, glaube ich, oder im Wohnzimmer. Auf jeden Fall packen die so kleine Mandeln für die Hochzeit zusammen. Die verpacken die irgendwie so nett. Und dann geht's um die Eltern von Hanni und wie schwer diese Trennung war. Und ich glaube auch, dass es darum geht, dass Hanni sagt, dass es ihr deswegen sehr schwer fällt, Menschen zu vertrauen. Und ich habe das Gefühl, dass die sich da völlig öffnet, die macht sich da total verletzlich und ich finde, das ist ja auch ein richtiger Vertrauensbeweis, wenn du dich vor jemandem so verletzlich machst, wenn du so dein Inneres zeigst und ich war ein bisschen enttäuscht von Daniel. Ich glaube, sie auch. Okay, offensichtlich war sie enttäuscht von Daniel. Denn ja, er sagt dann, wie das für ihn wäre, aber mir hat ein bisschen gefehlt, dass er vielleicht ein paar Fragen stellt, dass er weiter nachfragt, dass es ein bisschen mehr um sie geht. Und ich hatte das ein bisschen das Gefühl, dass es ihr ähnlich geht und ich fand es ein bisschen schade. Und dann schwappt dieses Gespräch, wo eigentlich Hanni sich so öffnet, wird auf einmal zu einem Streit, weil Hanni sagt, dass sie das Gefühl hat, dass sie niemandem so richtig zu 100% vertrauen kann. Denn anstatt, dass der Daniel dann auf sie eingeht und irgendwie sagt, dass das mit ihrem Hintergrund, den sie gerade geteilt hat, dass er das verstehen kann und nachvollziehen kann, bezieht er es auf sich und wird wütend. Das fand ich schade.
Fand ich auch unmöglich und aber auch etwas, was wir in heterosexuellen Beziehungen leider ständig sehen. Das hat mich überhaupt nicht überrascht. Also erstmal ist die Messlatte für Männer, sich emotional zu öffnen, Gefühle zu benennen, so niedrig, wie auch die Messlatte dafür, dass sie emotionale Unterstützung bereitstellen, die mehr ist als oh, ist doch bestimmt alles nicht so schlimm und oder von dem Thema ablenken, weil man halt das gerade nicht aushalten kann, dass es unangenehm ist, obwohl man eigentlich nur ein bisschen mitschwingen bräuchte und ein, ja, das Gefühl sehen und gehalten werden. Und gleichzeitig ist es auch echt leider typisch, dass das so dieses Umschwenken und dann so ein eigenes Problem draus machen. Und natürlich darf das beides koexistieren, natürlich kann das für ihn auch eine Herausforderung sein, mit einer Person zusammen zu sein, die ihm vielleicht nicht 100% vertraut. Aber in dem Moment, wo sie sich also so geöffnet hat, ist ja jetzt erstmal das Thema. Und erstmal geht es darum, für sie da zu sein. Und das kriegt er nicht gut hin, meiner Meinung nach. Habe ich genauso empfunden wie du. Und es hat mich aufgeregt, weil ja ich das einfach so häufig bei Männern sehe, dass da einfach die Messlatte so niedrig ist und man denen irgendwie Lorbeeren dafür gibt, wenn sie nicht ganz kacke reagieren. Aber eigentlich ist es nicht so schwer. Ein bisschen empathisch sein, ein bisschen da sein, sagen, dass man vielleicht versteht, wo sie herkommt und vielleicht auch fragen, was sie braucht. Hey, was brauchst du denn, um Vertrauen zu fassen? Das hätte das Ganze ja schon irgendwie gut gemacht. Und dann vielleicht ein paar Stunden später, wenn es ihr wieder gut geht und das wirklich so ist, dass ihn das jetzt nachhaltend trifft, dass sie noch nicht nach, wie lange sind die da zusammen? 3 Wochen das Vertrauen gefasst hat? Oder 4, ich weiß es gerade nicht genau. Dann sagen, hey, für mich ist das schwierig. Wie wollen wir denn in dieser Beziehung Vertrauen aufbauen? Was glaubst du, was du brauchst? Bin ich bereit, das zu geben? Weil ich brauche das schon, dass ich fühle, dass meine Partnerin mir vertraut. Ist ja okay.
Obwohl es natürlich für Daniel auch schwierig ist, ne? Der soll jetzt auf einmal, ich glaube, das ist der Tag vor der Hochzeit, 2 Tage vor der Hochzeit. Ist eine Extremsituation. Dann zu sagen, oder dann zu hören, okay, aber ganz vertraue ich dir nicht. Ich sehe auch, dass das schwierig sein kann. Aber natürlich hat mich das auch hellhörig werden lassen, denn wir haben ja jetzt schon ganz oft darüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, Hani macht die Tür nicht zu mit Elias. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob sie die Tür vielleicht einen Spalt weit offen lässt, weil das natürlich schon auch so Sicherheit gibt, jemanden in der Hinterhand zu haben.
Das kann schon sein. Also ich glaube, in dem Moment, wo man sich mit einer Person eben noch nicht ganz 100% sicher ist, kann das schon noch ein gutes Gefühl sein, so die Idee von jemand anders im Kopf zu haben, würde ich hier nicht ausschließen.
Ich glaube, manchmal ist das halt auch gar nicht so ungesund. Bei Alina würde ich mir jetzt zumindest für mich ein kleines bisschen mehr wünschen.
Absolut. Also das muss ja auch, wie nah man sich kommt, muss ja auf Gegenseitigkeit beruhen. Deswegen der Alina würde ich das auch eigentlich in dem Stadium und auch da, wo der Elias zu stehen scheint, einfach wünschen, dass sie vielleicht ihre Options noch ein bisschen breiter fächern würde.
Und damit meinen wir jetzt auf gar keinen Fall, geht los und betrügt eure PartnerInnen. Und damit meinen wir natürlich auch auf gar keinen Fall, geht los und haltet euch Leute warm. Aber schon alleine so dieses Gedankliche, dass man sich darüber im Klaren, dass man sich klar macht, es gibt noch andere Optionen. Ich muss mich noch nicht hundertprozentig hierauf einlassen. Und ich muss mich generell nicht hundertprozentig darauf einlassen. Ich muss auch nicht da bleiben, wenn es irgendwie nicht mehr passt. Ich glaube, so ungesund ist es nicht.
Absolut. Und auch der Gedanke, wenn jemand mir nicht gerecht wird, kann ich auch gehen. Das ist einfach was Frauen viel zu wenig ansozialisiert wird. Ich muss nicht alles einfach so hinnehmen, was mir vor die Füße geworfen wird, was mir angeboten wird, sondern ich habe eine eigene Entscheidungsmacht darin. Finde ich ganz zentral.
Obwohl natürlich, wenn Hani wirklich den Elias warm hält, so aus Sicherheitsgründen, ist schon auch ein bisschen unfair dem Elias gegenüber, weil den das jetzt, glaube ich, schon auch davon abhält, sich so 100% auf Alina einzulassen. Oder andererseits, wir haben ja auch, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es jetzt wirklich Hani an sich ist oder ob vielleicht einfach generell das so ist, dass, wie wir schon am Anfang gesagt haben, dass ihm vielleicht irgendwas mit Alina fehlt und die Hani symbolisiert das nur.
Absolut, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, das ist ein Elias-Problem.
Es ist auf jeden Fall 2 Tage vor der Hochzeit und ich finde das insane. Sag ich nochmal ganz klar, diese ganze Idee ist insane. Aber ich liebe es, ich liebe, dass wir dabei sind. Hani und Daniel haben sich auf jeden Fall mega gestritten. Hani will jetzt für sich sein. Es ist okay, Me-Time zu brauchen. Und irgendwie geht dann doch nochmal alles gut. Und die Folge endet damit, dass wir Hani am Tag ihrer Hochzeit sehen. Oder wird es die Hochzeit sein oder nicht? Das wissen wir noch nicht. Und ich finde, wir sollten ein kleines Ratespiel machen. Und ihr könnt alle mitmachen. Wir haben das nämlich im besten Fall unter unserer Folge bei Spotify. Könnt ihr mit abstimmen. Ihr könnt da mehrere auswählen, denn ich frage mich, was glaubt ihr, wer wird tatsächlich Ja sagen und wer wird tatsächlich heiraten? Franzi, wir gehen das jetzt auch mal eben durch. Gib mir eine Antwort. Hani und Daniel, was sagen die?
Daniel ja, Hani nein.
Okay, ich sag, die sagen beide ja. Die werden heiraten. Sally und Medina?
Könnte ich mir vorstellen, dass die beide ja sagen.
Okay, ich bin sicher, dass sie nein sagen. Elias und Alina?
Alina ja, Elias nein.
Okay, ich sag, dass sie auch ja sagen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf das Finale.
Ich könnte mir auch ein bisschen vorstellen, dass einfach niemand heiratet. Ich bin gespannt.
Nee, das können die nicht machen. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht auch einen Bonus auszahlen. Sie sagen so, okay, wenn ihr heiratet, kriegt ihr einen Bonus, weil das ist eigentlich doch Kacke für die Serie. Das kann nicht sein, dass niemand heiratet. Irgendjemand muss heiraten. Wenn ich Netflix wäre, ich würde den, okay, es wäre vielleicht auch unethisch, ne? Aber ich würde den extra Geld angeben.
Dann machen die das und nach 2 Wochen können die einfach wieder annullieren.
Ihr Lieben, aber das war's für heute. Das war's für heute aus Mexiko. Wir hören uns nächste Woche wieder zum großen Finale. Da sehen wir, ob wir alle richtig liegen. Und bis dahin freuen wir uns riesig, wenn ihr uns 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts gibt. Einen Daumen nach oben bei Podimo. Klickt überall auf Abonnieren, aktiviert die Glocke, folgt uns unbedingt auch auf Instagram und TikTok. Ich finde, wir machen unser Content zu Love is Blind, ich finde den schon ziemlich gut. Ich muss mich mal selber loben, ich bin ein bisschen stolz. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Das war Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.